quer.
Kreuz und 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 quer. Über Sinn, Sinnliches, Gott und die Welt.
Ja, es gibt manche Orte, wo ich gerne herreisen würde, wenn ich jetzt so könnte wünschen. Wenn ich jetzt drei Wünsche hätte, würde ich mal zur Sonne fliegen und schauen, wie es eigentlich funktioniert bei diesen Eruptionen. Es wäre ein heisses Thema, es ist etwa 100 Millionen Grad heiß. Oder ein junger Stern im Orionnebel, 1500 Lichtjahre, das wäre interessant, weil man immer noch nicht versteht, wie Sterne entstehen. Oder ein schwarzes Loch wäre natürlich im Zentrum von der Milchstraße, oder? 25.000 Lichtjahre. Vielleicht auch noch gerade zurück in der Zeit, ins frühe Universum, wie sind die eigentlich entstanden? Also Sie sehen, es gibt einen Haufen spannende Sachen im Universum und man weiß schon viel, wahrscheinlich mehr, als die meisten Laien sich vorstellen können. Aber irgendwie je mehr man weiß, desto mehr weiß man auch, was man alles gerne wissen möchte. Also die Karte vom Wissen ist nicht so, dass sich die weißen Flecken füllen, sondern die Karte wird immer grösser und das Weisse bleibt. Ich hatte den Verdacht, dass nicht nur aufs Weltall so ist, sondern dass es auch in unserem Umfeld Komplexität gibt, die wir einfach nicht verstehen. Ich meine, wie ein Stern entsteht, verstehen wir nicht, aber eigentlich ist schon die Meinung, ein Stern ist eigentlich etwas relativ Einfaches. Verglichen mit einem Lebewesen, oder? Also, dort verstehen wir eigentlich, wenn wir es wollen, exakt verstehen, auch nicht, wie es funktioniert. Man hat so ein bisschen den Eindruck, aus der Aufklärung, oder? Ja, es fehlt jetzt noch ein bisschen. Und dann nachher wissen wir es, oder? Aber im Grunde genommen ist das immer eine Illusion gewesen. Es ist sehr viel komplexer. Das macht es spannend. Das ist, ich will das nicht als negativ bezeichnen.
Der Astrophysiker Arnold Benz, Professor am Institut für Astronomie, ETH Zürich. Auch bekannt durch Bücher und Fernsehauftritte. Dazu die Jupiter-Symphonie von Mozart, 1788. Die 41. seine letzte. Sie gilt als Höhepunkt der klassischen Symphonik vor dem Beethoven. Ein christlicher Astrophysiker. Wir hören der Lebenskunst-Ausgabe im Kreuz und Quer von Pierre Kocher. Die dritte Sendung im Rahmen von unserem April-Schwerpunkt Spiritualität und Wissenschaft. Die Jupiter-Symphonie hat für mich in jungen Jahren eine besondere Bedeutung gehabt. Ich habe sie oben abgelassen und dazu in den Sternenhimmel geschaut. Und zwar genau diese Aufnahme von Karl Böhm mit den Berliner Philharmonikern. Jupiter, der grösste Planet in unserem Sonnensystem und der Name vom indogermanischen Gott vom Licht und vom Himmel, Blitz und Donner. Älteste und höchste Gottheit der Römer, die mit dem griechischen Zeus, einem Berg- und Wettergott auf dem Olymp, gleichgesetzt haben.
Einmal in der Sahara. Da bin ich mit Kollegen unterwegs gewesen, jung noch, als Gymnasiast, und habe in der Sahara übernachtet. Man kann ja dort nicht einfach ins Hotel. Und da schaut man den Sternenhimmel an und das ist einfach überwältigend. Man hat dann plötzlich das Gefühl, das ist dreidimensional. Und das Gefühl von der Überwältigung, das ist, habe ich erst später dann gemerkt, eben bereits das, was man als Mystik bezeichnet. Das ist der Anfang. Das ist nicht die grossen Erlebnisse, die in der Bibel berichtet werden, von Mose, wo da der brennende Dornbusch und so weiter. Aber es geht in dieselbe Richtung. Es ist nicht Gott, der zu einem spricht, nicht eine Stimme, sondern es ist einfach ein Überwältigendes. Und das erlebe ich natürlich auf einem Berggipfel auch, in einem Ruderboot, auf einem stillen See, an einem Sommernachmittag, im Wald. Jeder macht so ein Erlebnis, wo ihm das wirklich einfach wohl ist ums Herz, wo er sagt, aha, das macht einen Sinn, da gehöre ich dazu, da bin ich ein Teil von einem Grösseren. Das sind solche Erlebnisse, die ich als Physiker jetzt mich immer gewundert habe früher, ja, was ist denn das eigentlich? Nicht? Ich habe das immer versucht, oder viele versuchen das heute noch, als ein naturwissenschaftliches Phänomen anzuschauen, die Visionen und die Prophetien. Aber das ist natürlich etwas ganz anderes, etwas, wo im Mensch rein stattfindet, wo der Mensch muss mitmachen, wo er muss teilnehmen. Er kann nicht einfach seine Videokamera vornehmen und das filmen. Sondern man muss dabei sein, man muss mitmachen, man muss wählen, wie im Kunsthaus, wo man auch an einem Bild vorbeilaufen kann und sagen, das geht mich nicht an. Und andere sind davon betroffen. Aber es ist etwas, eine Art von Wahrnehmung, die ich nicht wieder als subjektiv bezeichne, nicht nur subjektiv, wo aber der Mensch als Wahrnehmende muss ja dazu sagen, das lasse ich zu. Er muss es nicht provozieren, es kann ihn überraschen, aber es ist eben nicht wie ein Messapparat, ein physikalischer, wo man dann einmal das Ganze wiederholen kann. Es ist ein einmaliges Erlebnis. Das sind so Erfahrungen, wo ich dann kann sagen, wo ich mir ein Bild machen kann, ja, und jetzt das einfach noch 10-mal mehr oder 100-mal und dann kommen wir ungefähr in die Erlebnisse, die da überliefert sind in der Tradition. Aber ich möchte das eben verstehen so, ich möchte das nicht abziehen auf meine bescheidene Ebene, oder, wo ich da als Arnold Benz meine schönen Erlebnisse habe, sondern ich will einfach das ein bisschen einordnen in um was geht es da eigentlich in diesen Schilderungen von diesen Gotteserfahrungen. Also man geht in der Naturwissenschaft von Erfahrungen aus, nicht von Systemen, also nicht von philosophischen Überlegungen das klassische Materialismus, Spiritualismus, das Dilemma, das sind eigentlich philosophische Konstrukte. In der Naturwissenschaft gehen wir vom Beobachten, vom Messen aus, von dem, was man erfährt. Und auch im Leben muss man von dem ausgehen, was man erfährt, was wirklich, das ist die Wirklichkeit und eigentlich nicht die Spekulation. Es ist eine befreiende Erfahrung, die ich einmal gemacht habe als Student. Also wir sind keine Maschine, wir sind kein Computer, wir haben Erfahrungen und die nehmen wir ernst. Die nehme ich ernst. Auch Religiosität. Und wir haben eine offene Zukunft. Wir sind nicht ein Zahnrad in einer Maschine, die einfach abläuft, sondern wir haben Entscheidungen, die wir treffen können. Das ist eine Erfahrung. Da muss ich jetzt nicht Philosophen fragen. Das ist so. Und darum ist Spiritualität ist durchaus hat einen Platz, wenn es mit einer Wirklichkeit, die man erfahren kann, etwas zu tun hat. Da gibt es natürlich eben die Auseinandersetzung als Student mit diesen verschiedenen Strömungen, Ideologien auch, die Fragen nach Gerechtigkeit, nach Ethik, aber auch nach, ist dann die Schrödinger-Gleichung, also das ist die Grundgleichung von der Physik heute, von der Quantenmechanik, ist dann die Schrödinger-Gleichung wirklich das, was die Wirklichkeit beschreibt? Oder gibt es irgendetwas, was die Schrödinger-Gleichung nicht beschreiben kann? Das sind so Fragen gewesen. Und da mag ich mich erinnern, mal im Kunsthaus, wo ich vor einem Bild gestanden bin und gedacht habe, also das, was mich jetzt da anspricht, das, was ich jetzt da empfinde und erlebe in diesem Bild, das war ein Impressionist gewesen. Wir haben vorher eine Führung gehabt, es hat es jemand erklärt und ich bin auch ein bisschen dann bei dem hängen geblieben. Da habe ich das Gefühl gehabt, nein, das kann die Schrödinger-Gleichung irgendwie nicht beschreiben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und es ist natürlich für einen Physiker eigentlich heretisch, wenn man denkt, ja, was denn sonst? Also, dann müsste man ja irgendeine Kraft auch noch haben. Aber, ja, ich weiss es einfach nicht. Und es hat der Richard Feynman, ein bekannter amerikanischer Physiker, hat einmal gesagt, man sagt lieber, man wüsste es nicht, als dass man etwas behauptet, was wahrscheinlich falsch ist. Also, man muss auch mal können sagen, ich weiss es nicht. Also Spiritualität ist für mich jetzt nicht barfuß im Wald rumrennen. Das muss ich also gerade klar sagen. Ich bin da viel zu sachlich. Es ist mehr ein Gewahrwerden oder ein Ahnen und ein Staunen. Wenn man zum Beispiel von der Sternentstehung redet, oder, das ist ein unheimlich komplexer Ablauf von verschiedenen Prozessen. Da kollabiert zuerst natürlich eine interstellare Wolke von Gas, aber dann bildet sich eine Scheibe, dann spielt das Magnetfeld eine Rolle, es gibt Jets und Outflows und es gibt Kernkräfte, die dann anfangen zu wirken, der Stern entsteht, es gibt Röntgenstrahlen, die wechselwirken mit chemischen Molekülen. Da gibt es dann auch Staub, wo kondensiert drauf und zum Teil der Staub, der sich dann zusammensammelt, am Schluss zu Planeten. Es ist also ein Ablauf von einer Komplexität, wo man denkt, ja, und im frühen Universum, dort hat es ja keine Magnetfelder, es hat ja keinen Sauerstoff, keinen Kohlenstoff gegeben. Es ist alles nochmal ganz anders gewesen. Und trotzdem hat das dazu geführt, dass heute Planeten da sind. Also es ist eigentlich schon überraschend, dass das Ganze nicht zu einem Chaos geführt hat, sondern zu einem Sonnensystem und einer Erde. Und dort ist es dann weitergegangen, oder, zu Menschen. Also es ist eigentlich erstaunlich. Und Naturwissenschaft redet heute ja nicht über Emotionen. Also das Wort Staunen kommt nicht vor in wissenschaftlichen Publikationen. Über das reden wir nicht. Das gehört nicht zum Geschäft. Und trotzdem ist es ja eigentlich, muss es dabei sein. Es ist Motivation für einen Naturwissenschaftler, so etwas zu machen. Dass man kann staunen, aha, so geht das. Und das ist ja verrückt, dass das so geht. Das habe ich nie verlernt und ich will mir das auch nie abgewöhnen. Ich kann das sicher nicht so wörtlich jetzt umsagen, aber in den Vorlesungen und in den Vorträgen muss das vorkommen. Das gehört zum Naturwissenschaften. Wenn es Staunen nicht kann überbringen, dann hat er versagt als Lehrer und als Vorträger. Und das Staunen, das ist mir wichtig und das ist der Berührungspunkt zum Leben, weil in meiner Existenz, da staune ich ja auch, dass es mich gibt. dass ich da bin, dass ich in diese Welt hineingestellt bin, das ist ja ein unglaublicher Zufall. Nicht? Wenn man denkt, was das alles gebraucht hat, der Grossvater und Grossmutter und der Vater und Mutter und alle haben ja müssen, oder dass die Gene, die mich ausmachen, dass die da sind, das kann man ja gar nicht sich vorstellen, was das alles gebraucht hat. Also, dass das Ganze einen Sinn macht, das ahnt man manchmal auch, ja, also mein Leben, meine Biografie und dass das in einem grösseren Zusammenhang steht. Und da gibt es dann eine Parallelität zwischen dem naturwissenschaftlichen, kosmologischen, also das Entstehen von der Himmelskörper und das Entstehen vom Mensch und das Dasein, die Existenz vom Mensch. Wir sind beide, also der Mensch ist geworfen in seine Geschichte, in seine Familie, in seine Gemeinschaft und die Erde, die Menschheit, ist ein Teil vom Universum, von diesen Prozessen, die sich abspielen. Da gibt es eine Parallelität und an das erinnert es mich immer wieder, dass es hinter diesen Sachen noch sehr viel kann haben, was wir gar nicht ahnen. Also hinter diesen vordergründigen Wirklichkeit, wenn man eine Uhr auseinandernimmt, oder, dann sieht man all die Zahnräder. Aber im Grunde genommen hat es da noch viel mehr dahinter. Da hat es noch Ideen von dieser Uhr, da hat es noch eine Geschichte, wie das entstanden ist, wie die Uhr nachher zu mir kam und so weiter. Also es ist einfach, die Wirklichkeit ist grösser. Ich hätte eigentlich gute Möglichkeiten, um nach extraterrestrischen Zivilisationen zu suchen, im Radioteleskop vor allem. Ich würde sicher, wenn ich so etwas sehen würde, natürlich darauf gumpen und das anschauen. Ich habe aber irgendwie den Verdacht, dass das sehr selten wird sein. Das wird sehr schwierig sein. Und zu meinen Lebzeiten wird man das nicht können machen. Also das wird es nicht geben. Ich denke, dass wenn man das Universum anschaut und was da noch alles passieren kann, nur schon auf der astronomischen Ebene, oder? Planeten sind nicht jetzt, wo man andere Planeten entdeckt hat, andere Sonnensysteme, andere Planetensysteme, merkt man ja, dass noch ganz andere Sachen möglich sind. Also nicht nur Planeten, wie es wir haben, sondern da gibt es Jupiter-ähnliche Planeten, die sehr nahe beim Stern sind. Da ist also noch vieles mehr möglich. Und das muss in der Chemie auch so sein, dass die ganzen chemischen Reaktionen, die wir bei jungen Sternen sehen, die ja bis zu organischen Molekülen gehen, die sind je nach den Umständen ganz anders. Und bei der Biologie nochmal. Also, dass ähnliche Menschen gibt wie wir zwei, das ist sehr unwahrscheinlich. Aber dass es noch sehr viel gibt, das würde ich eigentlich annehmen, ja. Das würde ich jetzt nicht glauben im Sinn, dass ich das würde, mein Auto dafür wetten, oder? Das wäre mir jetzt riskiert. Denn es braucht sehr viel. Also das ist auch klar. Wenn man sieht, was es braucht, dass es Menschen gibt, es braucht sehr viel. Aber es hat sehr viele Möglichkeiten natürlich im Universum. Es hat mehrere hundert Milliarden Sterne in unserer Galaxie und dann gibt es mehrere hundert Milliarden solche Galaxien. Also das, wenn man das miteinander multipliziert, dann kommt man zu einer Zahl mit 21 Nullen. 1 und 21 Nullen, also das ist eine Riesenzahl. Oder? Aber es braucht eine gewisse Zeit, dass es uns gibt, Menschen. Oder? Es braucht eine Entwicklung von Sternen, wo schwere Moleküle machen, also Kohlenstoff, Sauerstoff und noch mehr, wo dann wieder in den Weltraum rauskommt, wo es dann am Schluss Planeten gibt daraus. Also es braucht eine gewisse Abfolge. Es braucht schon wahrscheinlich 10 Milliarden Jahre, damit so eine Entwicklung möglich ist. Es braucht ein riesiges Universum, es braucht Galaxien und es wird nicht schon an anderen Orten schon lange so, also vielleicht ja, 1 Milliarde Jahre ist nicht so viel, oder, im astronomischen Bereich. Also ich meine, im frühen Universum wird es sicher kein Mensch geben. Aber heute könnte es das durchaus geben. Ja. Ein Bewusstsein, sagen wir, eine mathematische Intelligenz, das könnte 1 und 1 zusammenzählen oder vielleicht sogar noch mehr, das wäre denkbar. Ja, es ist ja ein neues Wort, einmal wie wir es heute brauchen, die Spiritualität. Das ist ein neuer Korb, würde ich mal sagen, wo man dann alte Inhalte reintun kann. Es ist sicher, es sind aber auch neue Möglichkeiten, das darf man nicht verpassen. Also das Wort ist eine Möglichkeit, etwas neu zu sagen, wo man vielleicht sonst gar nicht kann überbringen. Westeuropa ist ja ein bisschen kopflastig in Sachen Religion. Es ist fest von der Philosophie und von der Theologie her prägt. Und ein Revival wäre es in dem Sinn, dass die Spiritualität wieder eine andere Dimension, nämlich das Wahrnehmen von religiösen Sachen, also das religiöse Wahrnehmen, betont. Sei jetzt das Mystik oder ja, vielleicht auch Gebet, Meditation. Also Sachen, es ist eine Gegenbewegung zu etwas oder eine Wiederbelebung von etwas, was es auch schon gegeben hat. Und mich interessiert das im Sinn, dass religiöse Wahrnehmungen einfach etwas anderes sind. Oder? Ich bin ein neugieriger Mensch und darum mache ich Wissenschaft, darum bin ich Wissenschaftler. Mich interessiert auch anders, obwohl ich das nicht beruflich verfolge, also religiöse Wahrnehmungen. Im allgemeinen Sinn sind ja ganz etwas anderes als Naturwissenschaft. Das sind nicht die einzigen, wie ich als Kunsterlebnis erwähnt, die anders sind. Sie sind aber trotzdem wichtig. Also das Leben ist, wir entscheiden meistens nicht wissenschaftlich, sondern wir entscheiden aus Emotionen heraus. Und wir haben eben Erlebnisse, die uns wichtig sind. Also Wahrnehmungen, religiöse Wahrnehmungen in dem Sinn sind wichtig. Also auch in der Bibel wird natürlich von Wahrnehmungen geredet, nicht von einem philosophischen System. Das machen erst Theologen nachher daraus, was ich sehr interessant finde. Aber man muss klar sein, die Grundlagen sind Wahrnehmungen und die Spiritualität geht in diese Richtung. In der Bibel ist voll von Spiritualität, also von Gebeten, die erhöht werden, Fügungen. Also der Auszug aus Ägypten wird erlebt als eine Fügung, eine Führung. Aber auch Erlebnis natürlich, die wir als mystisch bezeichnen. Die Verklärung von Jesus zum Beispiel. Also das, Visionen. Und das ist natürlich nicht objektiv. Wie wir wissen, das ist nicht messen, das kann man nicht quantisieren. Man kann es und man muss es auch kritisieren. Man muss es auch etwa in Frage stellen. Man kann nicht alles, also ich sehe nicht alles positiv, was da unter Spiritualität herkommt. Es ist auch Kommerz dabei. Also wenn ich an die Gurus denke, die da ihre kommerziellen Feldzüge machen, da, ja, das ist sicher sehr negativ zu beurteilen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Positives. Es gibt, da werden Erfahrungen wieder möglich. Oder auch erst verständlich, was auch da in der Bibel gemeint ist. Das ist ein Grund, dass ich in meinem Buch gerade mal mit Erfahrungen anfange. Ich fange nicht mit einer Theorie oder mit einer Rechtfertigung von Traditionen an, sondern ich will ja verstehen, was haben die eigentlich gemeint früher noch mit dem. Ich will verstehen, was eigentlich die Aussage war, dass ich das in der heutigen Sprache, also mit dem heutigen Menschenbild und Weltbild kann verstehen, dass ich nicht zuerst muss lernen, was da vor 2000 Jahren gedacht worden ist. Ich bin kein Historiker. Ich möchte das heute verstehen. Und in dem Sinn, denke ich, die ganze Bewegung mit allen Gefahren und allen Abgründen, die sie hat, kann ich durchaus etwas Positives abgewinnen. Aber da ist natürlich bei dieser Spiritualität die Gefahr, dass man die Orientierung verliert. Eben, wir haben gesagt, barfuß im Wald rumlaufen, das, wo es dann irgendwie lächerlich wird. Und da ist mir Tradition schon wichtig. Es ist ein Kompass, sofern sie wieder verständlich gemacht werden kann, den ich eben probiere, mir selber gegenüber, meinen Kindern und den Lesern auch. Das ist ein Kompass. Ein Kompass und nicht mehr und nicht weniger. Ein guter Kompass hilft einem, sich da zu orientieren, in dem Wildwuchs, was natürlich heute jetzt gibt, wenn man nur von der Erfahrung ausgeht. Die Bibel ist immerhin auch Erfahrung, es ist überlieferte Erfahrung. Wenn sie wieder verständlich wird, dann ist das ein sehr wertvoller Kompass, um sich zu orientieren. Auch im Leben natürlich. Es ist nicht etwas, das man einfach übernehmen kann, man muss es brauchen. Es ist ein Werkzeug, man muss es einsetzen, um sich zu orientieren. Es gibt auch andere Kompass. Es gibt auch Leute, die einen Stein als Kompass verkaufen. Ich bin dem Bild darf bleiben. Also wo einfach weniger geeignet sind. Und darum ist mir Tradition, wenn man sich umsetzen kann, etwas Wertvolles. Es ist nicht das Eigentliche, was man will. Da geht es immer noch um den Mensch selber, um seine Wirklichkeit, um sein Leben. Aber es ist eine Orientierung, eine sehr wichtige Orientierung. Es gibt verschiedene Vorstellungen von Gott, also Gottesbilder, wie man dem vielleicht könnte sagen. Also es gibt vor allem auch unter Atheisten gibt es sehr klare Vorstellungen, eigentlich noch die klareren Vorstellungen, weil die wissen ganz genau, an was sie nicht glauben. Oder? Also die können genau sagen, ein personaler Gott, das ist das und das. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Mystiker Atheisten sind, aber Leute, die eben jetzt zum Beispiel von dem personalen Gott Abschied nehmen wollen, das ist ein Gottesbild. Gott ist für mich sowieso nicht das Bild. Das ist sowieso etwas anderes. Das ist sowieso viel mehr. Und dann, wenn man dann fragt, ja, was ist denn der personale Gott, dann kommt man schon irgendwie zu einem Gottesbild, wo... Ja, das ist halt dann irgendein alter Mann mit einem Bart vielleicht, also ein bisschen überzeichnet, oder? Also etwas sehr Persönliches. Etwas, wo man kann, ja, bitten, ja. Also das Betten kommt ja von bitten. Also wo man kann, wie ein Mensch fast, also ja, es ist sehr eine anthropozentrische Vorstellung. Und wenn man es natürlich so überzeichnet, dann ist klar, dann muss ich auch sagen, nein, so etwas glaube ich auch nicht. Oder? Etwas, wo, ich meine, das Universum ist so gross, da wäre also so ein Gott dann doch ein bisschen zu klein dafür. Da muss also schon noch ein bisschen etwas, wenn man von Gott redet, von einer Transzendenz, wo alles umfasst, das muss schon grösser sein. Ja. Die Frage ist jetzt, ob das notwendig so ist, dass in einer Mystik kein Gegenüber ist. Da hört man verschiedene Sachen. Man darf das nicht so klar sagen. Ich glaube, auch dort sind Gottesbilder da, wo man muss relativieren immer wieder. Schlussendlich steht in der Bibel bereits das Wort von Gott, ich bin, der ich sein werde, als den ich mich erweisen werde. Also das ist etwas, wo man nicht kann festnageln kann, ein für alle Mal. Das braucht eine gewisse Offenheit. Persönliche Beziehungen, ist klar, dass auf der Seite des Menschen ist es nur eine Person, die Gott erfahren kann. Also wir erfahren das nur als eine Person. Und dort ist natürlich schon bereits eine gewisse Voraussetzung gegeben. Also ich kann jetzt das nicht sagen wir, mathematisch formulieren. Dort spielt jetzt keine Person keine Rolle mehr, sondern in einer Gotteserfahrung oder in einer mystischen oder was immer für eine Erfahrung, die in die Richtung geht, da muss der Mensch dabei sein. Also eine Person ist auf jeden Fall dabei. Und ob dann das Gegenüber als Person empfunden wird, das ist für mich fast ein bisschen schwierig zu sagen, weil da fehlen die Worte. Und das Wort Person, wenn das den falschen Kontext auslöst, dass man sich eben einen Mensch darunter vorstellt oder etwas Menschenähnliches, dann ist das halt falsch, dann braucht man halt das Wort nicht. Für mich ist das nur eine Frage von Wörtern. Und natürlich gibt es Religionen, also Menschen, wo Spiritualität leben, wo mehr weniger Kunst mit weniger zufrieden sind und so mit mehr. Aber ich würde jetzt nicht sagen, es mystisch ist grundsätzlich mehr als Personale. Und irgendwie sind das Worte vordergründig, wo im Grunde genommen schon aufs Gleiche zielen. Also Betten muss man natürlich zuerst definieren, bevor man vom Betten redet. Gottesdienst kann sehr reich sein und vor allem, wenn ich im Ausland bin, es ist natürlich immer ein Erlebnis, in einem anderen Land in Gottesdienst zu gehen. Es ist wirklich, dort erlebt man Kultur wirklich die Grundlage. Das tut mich sehr eindrücklich. Wie sagt es jetzt in China oder in den USA, es ist jedes Mal einfach ein Erlebnis. Man erlebt in der christlichen Kirche natürlich eine Gemeinschaft und eine Predigt, also wenn man sie dann versteht, da kommt man wesentlich mehr über als andere, ja, die Tempel, die kann man sicher besuchen, aber das hat mich jetzt nie gross angesprochen. Das Gebet ist natürlich auch etwas, wo ein Wort ist für etwas. Man kann Es kommt von Bitten, ja, also im Deutschen. Also man bittet einen Nothelfer oder man bittet um den Segen. Natürlich ist das nicht die einzige Art. Das kann auch in ein Stillwerden führen. Also eine Art meditatives Betten, wo nur noch geschwiegen wird, wo nicht geredet wird, dass ist dann ein Gebet, das sicher tiefer ist, weil man muss natürlich auch Zeit haben dann und Ruhe. Und schlussendlich kann es auch in ein Gebet führen, wo hört, also wo aufmerksam ist gegenüber, ja, wenn man es jetzt mal so sagen, gegenüber der Transzendenz, gegenüber Gott, wo versucht, ganz sich zu öffnen gegen etwas Äußeres, gegen das Ganze, könnte man sagen, und sich dann da drin findet. Also das sind natürlich verschiedene Stufen von Gebet und das ist schon eine wichtige Art von Spiritualität. Ostern hat natürlich im Familienleben schon eine grosse Rolle gespielt, mit Kindern und so. Heute, klar, wir feiern das, aber es ist nicht das, ja, ich mache da keine so grosse Sache draus. Traditionell war ja im Protestantismus der Karfreitag das Wichtige gewesen. Bei mir ist das ein bisschen im Hintergrund. Ich meine, das ist natürlich eine Katastrophe, das ist der Untergang und das ist, ja, also natürlich eine sehr verabscheuungswürdige Hinrichtung von einem unschuldigen Menschen. Aber eigentlich ist natürlich der Ostern mir viel wichtiger als der Karfreitag. Damit bin ich ein bisschen mit früheren protestantischen Theologen uneinig. Das ist klar. Weil das ist immer sehr wichtig gewesen. Opfer, Tod und so weiter. Mit dem kann ich weniger anfangen. Mir ist das Ostern, das Prinzip wichtig. Was jetzt an der Auferstehung wirklich passiert ist, das kann ich gut auch sagen, das weiss ich nicht. Ostern ist einfach als Musterbeispiel wichtig und wenn man, kommen wir jetzt von der Ostern her, was ist denn dort passiert? Und das ist wahrscheinlich für das Christentum eben das Wichtigste gewesen. Die ganze Geschichte von Karfreitag und Ostern, das hat für mich eine wichtige Botschaft. An dieser Ostern ist eigentlich etwas, oder auch nachher, ist etwas Unwahrscheinliches passiert. Das war nicht fertig gewesen, wie das die Römer und die Pharisäer gemeint haben. Die Bewegung ist erst recht losgegangen. Da ist etwas Neues entstanden. Nicht eigentlich zu den Lebzeiten von Jesus, sondern nach seinem Tod. Und das ist eigentlich ein Musterbeispiel. Das muss man sich als Beispiel nehmen. Das ist das Beispiel, wenn etwas ganz schief geht, wenn etwas in einer Katastrophe, selbst wenn es zum Tod geht, das heisst noch nicht, dass es das Ende ist. Das ist noch nicht gesagt, dass das Schlusspunkt ist, sondern da gibt es noch eine Hoffnung. Das Muster kann man im Leben wiedererkennen oder man kann sie in der Geschichte wiedererkennen. Es ist etwas untergegangen, aber es ist dafür etwas Neues entstanden. Oder man kann sie in der Natur erkennen. Ein Stern geht unter, zerfällt, verbraucht seine Energie, aber seine Asche, der Kohlenstoff und der Sauerstoff, den er produziert hat, durch sein Verbrennen, durch seine Energiequellen, das wird ins Universum rausgeschleudert. Aus dem entstehen neue Sterne, entstehen Planeten. Aus dem sind wir entstanden. Also alles Calcium, das wir haben in den Knochen zum Beispiel, ist entstanden, wenn Sauerstoff und Silizium verschmilzt in einem alten Stern und zusammenfällt und nachher als Supernova explodiert. Also wir basieren auf solchen Vorgängen, wo alles zerfällt und wieder Neues entsteht. Das ist eine Hoffnung und das Musterbeispiel von Karfreitag Ostern, das ist das, was man im Universum wiedererkannt hat, in den frühen Christen, darum haben sie vom kosmischen Christus geredet. Eigentlich der Schöpfungsvorgang, das ist das Erlebnis, das ist die Wahrnehmung von der Schöpfung. Wir haben ja gesagt, also die Wirklichkeit ist, wenn wir wahrnehmen, das ist unsere Grundlage, was wir über Wirklichkeit wissen. Es sind nicht philosophische Gedanken, sondern es ist die Wahrnehmung. Und die Schöpfung wird in dem Moment wahrgenommen, wo etwas Neues entsteht im Leben, trotz einer Katastrophe. Das ist mein Ort, wo ich Schöpfung erfahre. Und Ostern ist darum auch eigentlich für Christen immer ein zentraler Punkt gewesen, eigentlich der Schöpfungsvorgang an sich, der, den man wirklich im Zentrum gestellt hat. Und nicht irgendwann im Urknall, sondern jetzt, wo es weitergeht. Und das Muster, das von dieser Schöpfung, die weitergeht, wo sogar jetzt noch stattfindet, das wird auch in Zukunft stattfinden, das ist die Hoffnung. Das Musterbeispiel, das ich gehört habe, das mir überliefert ist, das dient mir als Perspektive. Und in dieser Perspektive kann ich die Wirklichkeit anschauen. Das ist nicht die einzige. Es führt nicht jeder Tod, es führt nicht jede Sackgasse weiter. Aber es gibt eine Hoffnung. Und der Schöpfer, wo die Vergangenheit und die Gegenwart aktiv ist, der wird auch in Zukunft weiter schaffen. Also diese Hoffnung weiterzugeben, in Worten, die man versteht, eben nicht nur Tradition, sondern Tradition nur als Werkzeug benutzt, um die Wirklichkeit zu vermitteln. Wir können ja unsere Erlebnisse, die sind ja in uns hinein, die können wir nicht so einfach weitergeben. Oder wenn ich jetzt an mystische Erlebnisse denke, dann ist schwierig, das zu sagen. Aber wenn wir das können in Bilder oder so in Musterbeispiel oder in Geschichten weitergeben, die dann dazu dienen, das wieder zu erkennen im Leben, dann ist das etwas Wertvolles, wo Menschen durchaus anspricht, wo man durchaus kann mitnehmen kann. Das Buch, das ich geschrieben habe, zum Beispiel, das ist ein Versuch an meine Kinder, die hier zwischen 20 und 30 sind, das zu sagen, wie ich das eigentlich sehe, wenn ich das jetzt würde erwachsenen Kind weitergeben. Die Astrophysik ist ja eine Wissenschaft, die sich vor allem mit dem Entstehen von Himmelskörper und vom Universum selber befasst. Das ist immer die Grundfrage, wie ist die Sonne entstanden, wie sind Planeten entstanden und so weiter. Es geht also schon um die Vergangenheit. Die Zukunft ist schwieriger zum Voraussagen. Es gibt schon auch astrophysikalische Voraussagen, wie lange die Sonne noch wird leben, wie lange sie noch Energie hat und so weiter. Aber also 99% oder noch mehr, ist Vergangenheit. Und auch der Konflikt Naturwissenschaft-Religion ist natürlich vor allem im Darwin-Zeitalter, im 19. Jahrhundert, vor allem um die Vergangenheit gegangen. Man hat gefragt, ja, wie sind Menschen entstanden, Schöpfung gegen Naturwissenschaft. Das ist eigentlich ein Konflikt, wo mich jetzt ein bisschen abdroschen dunkt. Ich kann ein bisschen wegwählen von diesen Disputen. Und habe mich darum mehr der Zukunft zugewendet in diesem Buch. Also es geht darum, was können wir hoffen, was müssen wir befürchten, können wir uns vorbereiten. Die Zukunft spielt eine Rolle in unserer Gesellschaft vor allem, also in den Schulen, in der Politik. Natürlich ist der Augenblick wichtig, wenn es um die persönliche, religiöse Erfahrung geht, also gerade eine Mystik natürlich. Aber als Gesellschaft müssen wir natürlich in Zukunft schauen. Und religiöse Wahrnehmungen, das ist die intensive Gegenwart, das will ich nicht vermindern. Aber es gibt dann auch noch eine religiöse Vernunft, es gibt eine Hoffnung, es gibt eine Ethik, wo in Zukunft schaut. Also Ethik, das geht darum, was soll ich machen in Zukunft, natürlich auch in der Gegenwart, aber wie soll es am Schluss rauskommen? Und das hat mit der Zukunft viel zu tun. Also das ist für mich eine wichtige Frage und sicher ist die Frage, wie kommt es raus, was erwartet mich, wenn ich älter werde, wenn ich sterbe, was erwartet die Menschheit, wenn die Sonne einmal nicht mehr so heiß. Zuerst wird sie sehr heiß, wenn sie heißer wird und dann einmal schlussendlich nicht mehr ganz abkühlt. Was ist die ferne Zukunft? Wird es immer Menschen geben? Das sind natürlich Fragen, die nicht weggehen. Also da geht es um Fragen um die Existenz. Ich glaube, diese Fragen werden bleiben. Das muss beides Platz haben, Gegenwart und Vergangenheit und Zukunft. Die haben ihre Stelle und man kann nicht eins rausnehmen und nur noch auf das fokussieren. Zukunft kann auch zur Vertröstung werden auf Zukunft. Das kann natürlich auch negativ sein, auch die Vergangenheit. Also immer, wenn man nur eins im Fokus hat, dann kommt es meistens nicht gut aus.
Ein christlicher Astrophysiker, Lebenskunst im Kreuz und Quer mit dem ETH-Professor Arnold Benz. In der Jupiter-Symphonie von Wolfgang Amadeus Mozart sind wir unterdessen im berühmten, magischen vierten Satz. Dazu ein kleines musikwissenschaftliches Zitat, das ich als Laie noch knapp nachvollziehen kann. Gefunden über das World Wide Web. Das Hauptthema des vierten Satzes, welches Mozart 8-mal in seinem Schaffen verwendet und das gregorianischen Ursprungs ist, erscheint bei jeder Wiederholung in veränderter kontrapunktischer Bearbeitung. Hier zeigt sich erstmals das Prinzip der Nichtwiederholbarkeit, der permanenten Verwandlung. Ein kompositorisches Faktum, das sonst erst in der Musik des 20. Jahrhunderts an Bedeutung gewinnt.
Ein Schöpfer, der eben nicht nur am Urknall eine Rolle gespielt hat, sondern in der ganzen Entwicklung des Universums, auch in der Gegenwart. Ja, auf den kann man sich auch in Zukunft verlassen, muss sich fast. Es gibt keine andere Wahl. Also man kann aber auch Vertrauen haben, wenn man sieht, wie es bisher gegangen ist, wie es bisher rausgekommen ist. Es ist nicht alles gut rausgekommen. Es ist aber immerhin so, dass wir da sind, dass wir das Leben geniessen können, dass wir uns freuen an der Natur. Und das Vertrauen in den gleichen Schöpfer, das muss man auch in der Zukunft können sehen, das muss man haben, dass es auch in Zukunft gut wird rauskommen. Ich glaube, wenn man sich nur auf die Gegenwart konzentriert, dann blendet man aus, was passiert ist. Dann blendet man aus, was auf uns zukommt. Dann lebt man auch nicht ganz in der Wirklichkeit. Thank you.
Ein christlicher Astrophysiker, Lebenskunst mit dem Arnold Benz, Astrophysiker, Professor am Institut für Astronomie von der ETH Zürich. Das war eine Sendung von Pierre Kocher im Rahmen des Kreuz und Quer April-Schwerpunkt Spiritualität und Wissenschaft. Vom Arnold Benz gibt es die folgenden Bücher: Die Zukunft des Universums, Zufall, Chaos, Gott, wird eben gerade neu aufgelegt. Im Patmos Verlag und gleichzeitig auch als DTV Taschenbuch. Das Buch gibt es übrigens schon in 7 Sprachen. Dann Würfelt Gott, ein außerirdisches Gespräch zwischen Physik und Theologie. Der Arnold Benz im Dialog mit dem Samuel Vollenweider, Professor für das Neue Testament, Uni Zürich. Auch im Patmos Verlag erschienen. Der Kreuz und Quer April-Schwerpunkt wird mit der nächsten 4. Sendung abgeschlossen. Dort kehren wir zurück zur Hauptinspirationsquelle bzw. Malas, wo uns zur Aufnahme und Bearbeitung von diesem Thema geführt hat. Pro Memoria. Spiritualität und Wissenschaft. Das Kreuz und Quer-Thema im April 05. Der Titel ist entlehnt vom gleichnamigen zweitägigen Symposium, das im Juni 04 im GWAD-Zentrum stattgefunden hat. Organisiert vom Forum für Universität und Gesellschaft von der Uni Bern. Das Forum tritt jedes Jahr mit interdisziplinären Veranstaltungsreihen zu aktuellen Fragen auf. Kreuz und Quer hat im GWAD-Zentrum mitgeschnitten, aber auch Gespräche im Zwischenraum, in der Zwischenzeit geführt. Unser Beitrag sind 4 Sendungen. Übrigens eine 5. zum Jahresthema 04 vom Forum ist schon im Vorfeld von der Tagung ausgestrahlt worden. Spiritualität an der Uni. Das Porträt von den 6 Vorbereitungsworkshops zu verschiedenen spirituellen Methoden wird der Buchpublikation zum Symposium beigelegt. Der Arnold Benz, der heute im 3. Beitrag gehört hat, ist am Symposium nicht dabei gewesen. Das haben wir jetzt sozusagen radiophonisch nachgeholt. Der 4. Kreuz- und Querbeitrag bringt Gespräche, die Katharina Jakob Aussertagungsprogramm mit dem Ethiker Ernst Tugend hat und der Symposiumsmoderatorin Clara Obermüller geführt hat. Der bekannte Tübinger Philosoph fasst nach seinem eindrücklichen Referat seine anregende Kritik zum ganzen Unternehmen Spiritualität und Wissenschaft zusammen. Die Publizistin Clara Obermüller äußert sich persönlich zum Thema. Ein Gespräch von Frau zu Frau am Rand dieser Tagung, wo im offiziellen Referats- und Podiumsprogramm fast nur Männer zu Wort gekommen sind. Klagen diesbezüglich sind von Frauenseiten im Publikum sehr gut vertreten, allerdings nicht zu hören gewesen. Wir hoffen, dass sich auch das weibliche Kreuz- und Quer-Publikum, das nachgewiesen deutliche Mehrheit bildet, bis jetzt nicht dran gestossen hat und auch im vierten Kreuz- und Quer-Beitrag von der Katharina Jakob mal zuhören. Der skeptische Philosophieprofessor, die Moderatorin.
Kreuz und Quer. Alltag und Spiritualität im Lokalradio und im Internet. Ein Angebot von der AKIB, der Arbeitsgemeinschaft von der christlichen Kirche Bern. Eure Meinung zu dieser Sendung oder über das Kreuz und Quer allgemein erreicht uns unter der Adresse Kreuz und Quer, Postfach 3000 Bern 6. Kreuz und Quer, Postfach 3000 Bern 6. Unsere Sendungen sind für 26 Franken auf CD erhältlich. Telefon 031 351 62 82. 031 351 62 82. Über das Internet könnt ihr von uns lesen und hören unter www.kreuz.quer. Kreuz und Quer, alles aneinander.ch.